Deutschlandfunk, Information und Musik.
Er gilt als einer der wichtigsten Philosophen der Aufklärung, aber auch als einer, der womöglich auch selbst verschuldet oft falsch bis gar nicht verstanden wurde. Immanuel Kant. 1781 erschien seine Kritik der reinen Vernunft, seine Hauptschrift, sein einflussreichstes Werk. Darüber hinaus hat Kant aber auch zu Fragen der Religion geschrieben, zu Astronomie oder Recht. In diesem Frühjahr jährt sich der Geburtstag von Kant zum 300. Mal. Und das gibt Grund zu fragen, was hat er uns heute noch zu sagen? Darüber habe ich vor der Sendung mit Alfred Noll gesprochen. Er ist österreichischer Rechtsanwalt und Sachbuchautor. Kant Forever, so heißt das neue Büchlein, das er geschrieben hat. Und die erste Frage an ihn war: Wie eigentlich hat er, der Rechtsanwalt, zu Kant gefunden?
Naja, das ist vielleicht keine direkte Straße, die zu Kant führt aus dem Rechtsanwaltsberuf. Aber wenn man sich ein bisschen das Selbstverständnis der eigenen beruflichen Tätigkeit vergegenwärtigt, dann taucht man irgendwann natürlich in die Rechtsphilosophie ein. Und da ist die Metaphysik der Sitten von Kant natürlich ein Baustein dessen, was man sich im Zuge der Jahre aneignet. Hat man sich die Metaphysik der Sitten und dann die Grundlegung der Metaphysik angeschaut, dann kommt man auf Weiteres und scheitert naturgemäß. Denn die Kritik der reinen Vernunft ist an sich ein völlig unlesbares Werk, was mit Verlaub Kant ja selbst auch bemerkt haben dürfte. Denn nicht nur die spärliche Reaktion damals, die zeitgenössische, gab einen Hinweis darauf, sondern auch, dass er dann die Prolegomena nachgereicht hat, also eine Art Kritik der Vernunft für Dummies. Und danach begann ja erst eigentlich die breitere Rezeption, die Kritik der reinen Vernunft. Aber das ist schon eine schwere Kost, würde ich einmal sagen. Und sie ist ein unzumutbares Buch. Auch dann, wenn man Alice Schwarzer Bemerkung, alle Bücher über 300 Seiten sind eine Zumutung, nicht als einzigen Maßstab für die Lektüre nehmen.
Ja, es ist eine schwere Kost. Es ist auch eine Kost, über die schon viel geschrieben wurde. Sie schreiben ja selbst, dass 2004 zum 200. Todestag von Kant schon wahnsinnig viel zu ihm publiziert wurde. Sie schreiben da von mehr als 1000 Monographien und Aufsatzsammlungen. Warum dann jetzt noch Ihr Buch?
Naja, das Spannende ist natürlich, dass Kant tatsächlich im Rahmen der europäischen Aufklärung, wenn man modernistisch spricht, einen Paradigmenwechsel herbeigeführt hat. Das, was es vor dem war, nämlich der Versuch, Philosophie als reine Metaphysik, als reines Geistesding zu konstruieren, das hat Kant tatsächlich zertrümmert. Er hat also nicht nur den naiven Gottesglauben zertrümmert, das kam dann später noch hinzu. Er hat vor allen Dingen das Selbstverständnis des philosophischen Denkens auf ganz neue Beine gestellt. Und vielleicht kann man das mit, bei aller Gefährlichkeit, die so etwas natürlich in sich birgt, mit zwei Sätzen sagen. Wir können die Wirklichkeit sehen, aber das heißt noch lange nicht, dass wir sie als das sehen, was sie eigentlich ist. Wir müssen Kategorien, wir müssen die Vernunft in Gang setzen, um die Wirklichkeit überhaupt zu verstehen. Mhm. Das ist die kopernikanische Wende der Kantschen Philosophie am Ende des 18. Jahrhunderts. Und davon kann sich keine Philosophie mehr befreien.
Ja, das schreiben Sie dann auch nochmal im Buch, ne? Also wie wir die Wirklichkeit erkennen, da habe Kant am meisten geleistet. Und woran denken Sie da konkret? Wie können wir uns das heute noch nutzbar machen? Oder ist das etwas, was rein für die Philosophie interessant ist?
Na, wir können, und das nicht nur als Philosophin oder als Philosoph, natürlich die drei grundlegenden Fragen von Kant immer als Maßstab auch unseres eigenen Selbstverständnisses nehmen. Wenn Kant fragt, was kann ich wissen, dann meint er damit mehr als bloß die entsprechende Instagram, TikTok oder YouTube-Blase anzuwählen, sondern da nimmt er zunächst einmal die reale Wirklichkeit in Augenschein, wie sie sich für unser sinnliches Wahrnehmungsvermögen einmal bietet. Und jede und jeder von uns weiß natürlich, dass der Schein oft trügt. Und dem ist Kant auf der Spur. Und dieses Verständnis, diese Problematisierung des unmittelbaren Augenscheins wachzuhalten, Das ist ein Erfordernis heute mehr denn je, klarerweise. Wenn wir dann fortsetzen von der Frage, was kann ich wissen, zur nächsten Kantschen Fragestellung, was soll ich tun, dann setzt das unser Wissen über die Wirklichkeit natürlich in Beziehung zu unserem Lebensalltag und zu unseren Plänen, Erwartungen. Und auch diese Reflexion bleibt keinem von uns, sobald er das Erwachsenenalter erreicht hat, erspart. Und wenn wir dann noch dranhängen, die dritte berühmte Frage, was kann ich hoffen, dann haben wir hier eine Rundum-Lebensproblematisierung, von der ich meine, dass sie uns allen immer wieder, zwar nicht in jeder Stunde, aber immer mal wieder, gut täte, genauer in Augenschein zu nehmen.
Herr Noll, ich möchte mit Ihnen auch gerne über die Vernunft sprechen, über die Idealisierung der Vernunft von Kant. Also seine Idee, dass die individuelle Vernunft gesamtgesellschaftliche Wirksamkeit entfalten könne, das ist doch nun wirklich etwas, das angesichts der Weltlage im Moment doch sehr, sehr idealistisch erscheint, oder?
Das ist, wenn man bösartig ist, schlechte Utopie. Denn die individuelle Vernunft schafft für sich genommen gar nichts. Man müsste also zumindest einmal im Hegelschen Sinn diese ideelle und individuelle Vernunft erweitern auf eine kollektive Vernunft, ob man sie dann Weltgeist nennt oder wie auch immer. Also das ist ein großer Schwachpunkt der gesamten Kantschen Ethik oder auch Morallehre. Er verbleibt im Rahmen individueller Vernunft. Das ist es aber auf der anderen Seite auch, was Kant immer wieder, wie soll ich sagen, einen gewissen Run in der öffentlichen Aufmerksamkeit verschafft, weil er damit eine individualisierte, auf den Einzelnen bezogene Anrede startet. Wenn er sagt, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, eine der am öftersten gebrauchten Formeln, dann ist das sehr schnell eingängig. Hätte er gesagt, habt Mut, euch eures eigenen Verstandes zu bedienen, dann wäre das schon sehr viel schwerfälliger. Also dieser Individualismus, der sich ja auch durch die politische Theorie von Kant zieht, der ist nicht mehr denkbar in Wirklichkeit. Wir müssen vom Individuum, vom Ich zum Kollektiven, zum Wir kommen. Und da leistet Kant vergleichsweise wenig.
Jetzt haben Sie gerade schon ein, zwei Aphorismen angesprochen, zitiert. Nun ist Ihr Buch ja aber gerade der Versuch, Kant nicht auf diese Aphorismen zu reduzieren, sondern der Versuch, tiefer einzusteigen oder zumindest dazu einzuladen, tiefer einzusteigen. Weshalb ist das so wichtig?
Na, das werbliche, sloganhafte hat halt insbesondere in der Zeit digitaler Verkürzung und der entsprechenden Social Medias sehr viel Appeal, würde ich sagen. Von daher ist es ja nicht nur in Hinsicht auf Kant, sondern in Hinsicht auf alle Denker immer sehr ratsam, sich genauer damit zu beschäftigen. Bei Kant haben wir allerdings, glaube ich, eine besondere Lage, die aus der deutschen Situation oder der deutschsprachigen Situation entspringt. Kant ist durch den Neokantianismus und Kassierer und durch die Mode, die die deutsche Sozialdemokratie in der Zwischenkriegszeit oder am Ende des 19. Jahrhunderts mit Kant verbunden hat, schon en vogue geworden. Diese Akzeptanz hat aber nicht zu einer breiteren philosophischen Beschäftigung damit geführt. Die kritische Theorie hat Kant ja immer dann als toten Hund betrachtet, sondern regelmäßig zu einer Verkürzung. Und das, was die Imposanz des Kantschen Denkweges ausmacht, von der Kritik der reinen Vernunft bis zu seinem Spätwerk zur Anthropologie, ist ja dieses unentwegte Lernen wollen und gleichzeitig sich von sinnlicher Erfahrung zwar leiten und lenken, aber nicht blenden zu lassen.
Kant gilt ja als Vertreter der Idee von der Gleichheit der Menschen und der Menschenwürde. Aber in seinem Frühwerk finden sich dann rassistische Konzepte seiner Zeit. Darauf gehen Sie nun nicht ein in Ihrem kleinen Büchlein. Dabei ist das ja Teil einer aktuellen Debatte. Weshalb nicht?
Das ist auch eine schöne Frage, die ich mit Nonchalance versuche zu beantworten. Mich interessiert das nicht sehr. Also dieses woke Getue um Leute, die vor 300 Jahren ihren zeitgeistigen, habituellen Anforderungen entsprochen haben, das halte ich nicht für sehr gegenwartsrelevant. Wer das liest und ein erwachsener Mensch in unseren Breiten ist, der wird sich selbst ein Bild darüber machen können. Und ähnlich trifft der Kant und noch sehr viel mehr, glaube ich, der Vorwurf, dass er zwar ein vehementer Republikaner war, seine ganze Schrift zum ewigen Frieden baut darauf auf, dass wir alle Nationalstaaten
und kein Demokrat verwandeln,
aber kein Demokrat war. Ja, und das stört die wenigsten irgendwie, was wiederum mich sehr stört. Ja, Kant hat seine emanzipative Leistung im Bereich der Methodologie und auch der Erkenntnistheorie erbracht. Er hat sie dort erbracht, wo er an uns alle die Anforderungen stellt, uns als Gleiche zu behandeln, ist dem selber aber natürlich mit seinem Ausschluss des Wahlrechts für Hauslehrer so einer, wie er selber für 9 Jahre war, nicht nachgekommen. Und das ist ein zeitbedingtes Minus seiner Theorie, das wir alle heutzutage ganz unschwer kompensieren können durch das, was in den letzten 300 Jahren an Aufklärung und auch an Erkenntnisgewinn geleistet wurde. Wir, glaube ich, am Anfang des 21. Jahrhunderts können uns an der Erklärung der Menschenrechte, an der UNO-Charta, an der Europäischen Menschenrechtskonvention entsprechend festhalten. Wir sind nicht darauf angewiesen, den armen Kant für das zu verurteilen, was er so wie alle anderen seine Zeitgenossen damals an Blödsinn geschrieben hat.
Immanuel Kant, am 22. April jährt sich sein Geburtstag zum 300. Mal. Und aus diesem Anlass hat Alfred Noll ein Buch veröffentlicht, Kant Forever, der Titel 80 Seiten, erschienen bei Edition Konturen.